Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zu einer Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet am Rande des BRICS-Gipfels in der russischen Wolga-Metropole Kasan. Kasan, eine Stadt mit klangvollem Namen und langer Geschichte. Die Spuren verlieren sich im Mittelalter. 1005 sollen da die ersten Grundsteinlegungen stattgefunden haben. Seit dem 14. Jahrhundert ist das eine ordentliche Stadt und über Jahrhunderte war sie das Hauptquartier der sogenannten Goldenen Horde. Das waren die Ableger jener mongolischen Reiterstämme, die weite Teile Europas, Osteuropas vor allem, beherrscht haben und mit einem Wirbelsturm des Schreckens überzogen hatten. Das ist ja ein unglaubliches Phänomen gewesen, damals, als da die Dynastien eingestürzt sind, keine Chance hatten gegen diese flinken, wendigen Reiternomaden, die aus den Steppen Ostasiens hierher gekommen sind, ohne erkennbare Taktik, übrigens auch militärgeschichtlich sehr, sehr interessant. Diese mongolische Herrschaft hat natürlich tiefe Spuren hinterlassen in der russischen Geschichte und in dieser Stadt Kasan ganz besonders. Sie sehen das auch an den Motiven, mit denen diese U-Bahn, diese Metrostation dekoriert sind. Diese Motive spiegeln das, was wir dann oben an der Oberfläche noch weiter beobachten können, nämlich den Kreml. Hier steht ein prächtiges Kreml, ein Herrschaftsgebäude. Jetzt werde ich kurz unterbrechen, weil es einfach zu laut ist mit dem einfahrenden Metrozug. Der Kasaner Kreml, eine der großen Sehenswürdigkeiten und Touristenattraktionen dieser Stadt, in die jährlich sehr, sehr viele Touristen auch aus Russland, aber auch aus der ganzen Welt kommen. Wir werden uns das gleich anschauen. Im Moment ist hier vieles großräumig abgesperrt. Ich unterbreche gleich noch einmal, einfahrender Zug. Wir haben über den Kreml gesprochen, die große Touristenattraktion. Und dann ist natürlich auch zu erwähnen, dass Kasan in dieser Zeit jetzt des BRICS-Gipfels mit rund, wie es heißt, 20.000 Besuchern. Ich weiß nicht, ob die Zahl dann wirklich stimmt, aber sehr vielen Leuten, die jetzt in der Stadt sind, natürlich auch viele Politiker, 2 Dutzend Staats- und Regierungschefs, die BRICS-Mitglieds. Länder, das sind 5, das ist dieser Verbund, der globale Süden, die BRICS, 2006 gegründet. Ich habe in meiner Sendung am Morgen darüber gesprochen, 2006 gegründet, 5 ursprüngliche Mitglieder, jetzt erweitert auf 9, allerdings gibt es auch verschiedene Spannungen. Jedenfalls hat Präsident Putin die Sicherheitsvorkehrungen ganz groß geschrieben, man sieht das an allen Ecken und Enden von Kasan. Die Straßen sind da engmaschig überwacht von Polizei. Es gibt viele Posten, auch Teile der Straßen sind abgesperrt, ganze Straßenzüge unzugänglich. Auch das Kreml-Gelände, also die Festung, die Herrschaftsburg, da wunderschön gelegen an der Flusskreuzung der Wolga und der Kasanka, die sind nun nicht frei für den Besuch von Normalsterblichen, eben aus Sicherheitsüberlegungen. Die eigentliche Konferenz findet rund eine halbe Stunde von hier entfernt mit dem Taxi in einem Kongresszentrum statt, in der Nähe des Flughafens. Auch da sehr engmaschige Sicherheitsvorkehrungen inklusive Corona-Regime. Also da kommt niemand ohne gültigen PCR-Test und entsprechende auch weitere medizinische Untersuchungen rein. Da diese Blutproben, die man machen muss, vor allem wenn man aus dem Ausland kommt. Also das bei uns schon etwas in die Vergangenheit gerückte Kapitel Corona ist in Russland nach wie vor präsent. Ungeachtet all dessen muss man fairerweise hinzufügen, dass bei all solchen Konferenzen natürlich die Sicherheit extrem intensiv bearbeitet werden muss, auch an einem WEF in der Schweiz oder an anderen solchen Gipfeltreffen, zum Beispiel bei den G7 oder früher G8. Und gemessen daran nimmt sich die ganze Präsenz da der Sicherheitsapparate doch diskret aus in Russland. Und mir fällt auf, dass das Personal, die Sicherheitsleute sind sehr, sehr freundlich. Sie haben zwar pingelige Vorschriften, man muss genau kontrollieren, auch im Medienzentrum, Da sind also Fernseh- und Kamerateams fast bis auf die Unterhosen abgezogen worden, um da jedes Käbelchen und Kästchen noch zu durchleuchten. Aber der Umgangston ist freundlich, keine Aggressivität und die Leute sind auch sehr hilfsbereit. Ich hatte da ein Problem auch bei der Akkreditierung. Da hat mir eine junge Studentin also wirklich anstandslos geholfen mit Übersetzung. Sie hat mich noch begleitet an einen anderen Ort und so weiter. Also ein sehr, sehr großes Entgegenkommen, eine zuvorkommende offene Haltung. Allerdings als Journalist ist man hier keineswegs Hauptdarsteller, sollte es ja auch nicht sein. Die Medien werden da eher etwas stiefmütterlich behandelt an diesem BRICS-Gipfel. Auch das Programm ist ziemlich unklar, undurchsichtig, bis zuletzt rätselhaft. Und auch die Veranstaltung selber ist in der Botschaft, die sie ausstrahlt, nicht ganz einfach zu lesen. Ich werde darauf zurückkommen, wenn wir uns an der Erdoberfläche da etwas in der Kasaner Innenstadt umsehen. Hier nun, meine Damen und Herren, sehen wir die Außenmauern des prächtigen Kasaner Kreml, der wie übrigens auch der Moskauer Kreml über die Jahrhunderte permanent erneuert wurde. Auch eine riesenhafte Moschee, die Kul-Scharif-Moschee, erhebt sich da mit ihren blauen Dächern und Minaretten. Kasan übrigens Schauplatz eines echten multikonfessionellen Verständigungsfriedens, könnte man das nennen, friedliche Koexistenz. Also hier haben sie auf engem Raum Muslime, das sind die Mehrheit, dann aber auch Christen und Judensynagogen sind da. Es gibt auch eine Kirche, ein Gebäude, in dem alle Weltreligionen gewissermaßen vereint sind. Das allerdings ist nach einem Brand noch in der Fertigstellung bzw. Wiederherstellung. Hier interessant, dass im Unterschied zum Moskauer Kreml, ich bin kein Kremlologe, aber interessant zu beobachten, dass die Mauern weiß sind, also nicht dieses rötliche Braun, diese Färbung, die charakteristisch ist in Moskau, sondern eine ganz andere Prägung, aber erhaben thronend diese große Burganlage im Herzen der Stadt. Jetzt ist sie abgesperrt, sie können da nicht rein, aus Angst natürlich auch vor terroristischen Anschlägen. Und das ist, ja, bevor man sich darüber mokiert, auch naheliegend, denn wir leben in Zeiten explodierender Pager. Also man muss heute ja schon wahnsinnig aufpassen, was man an Sicherheit bei solchen Veranstaltungen letztlich zulässt und was nicht. Meine Aufzeichnung findet statt auf dem Millennium Square, auf dem Jahrtausendplatz gewissermaßen hier, ja, ein Verkehrsknotenpunkt mit Blick auf diesen Kreml. Am Abend ist das wunderschön illuminiert. Ich konnte das gestern bestaunen und eine Augenweide und auch ein historisches Zeugnis. Kasan ist ja eine florierende, eine boomende Stadt. Allerdings merkt man vielleicht doch etwas von der ganzen Realität des Krieges. Weniger dadurch, dass jetzt Truppen hier präsent wären. Im Gegenteil, die Regierung scheint sich da zu bemühen, nicht mit Plakaten, die man zum Teil sonst wo hat sehen können, Plakaten, die Truppen anwerben. Das ist eher etwas aus dem Blickfeld verschwunden. Man versucht hier, den Krieg möglichst weit wegzudrängen. Aber vielleicht doch die wirtschaftliche Lage, auch wenn man so die Geschäfte anschaut, das ist nicht mehr der absolut pulsierende wirtschaftliche Fieberkurvenrhythmus, der sich hier abbildet, aber eine Stadt, die natürlich, Sie sehen das auch hinten bei der Skyline mit modernen Hochhäusern, selbstverständlich auch große wirtschaftliche Potenz hat und auf den Boden bringt. Kasan ja auch seit vielen, vielen Jahrhunderten ein Handels- und Wirtschaftszentrum. Wir versuchen jetzt mal doch etwas näher noch an diesen Kreml heranzukommen, mal schauen, wie weit wir da in die innerlichen Räume und jenseits der Festungsmauern uns da bemerkbar machen können. Hier nun das Eingangsportal oder eines der Eingangsportale zum Kasaner Kreml, alte historische Bausubstanz. Hier haben sich Jahrhunderte abgelagert. Und wenn diese Mauern erzählen könnten, meine Damen und Herren, dann könnten wir Sendungen machen bis zum geht nicht mehr. Näher kommen wir leider nicht dran. Sie sehen Polizeipräsenz, da die gelben Wachmänner, Sicherheitsleute. Man versucht hier wirklich keine unangenehmen Überraschungen zuzulassen. Die weißen Festungsmauern des Kasaner Kreml. Von hier aus, wie gesagt, einst die goldene Horde, die mongolischen Reiterfürsten, die dann Tribut verlangten von ihren Vasallen, von den Russen, die hierher pilgern mussten. Einige davon sind sogar bis an den Khanhof im fernen Mongolien gewandert, um sich dort die Gunst der obersten mongolischen Führer zu erhaschen. Hier ein Denkmal aus unverkennbar sowjetischen Zeiten, ein proletarisch anmutendes Heldenstandbild mit einem Mann, der da unbeirrbar und unbezwingbar auch dem Stacheldraht trotz sozialistischer Realismus, auch das natürlich ein Teil, ein wichtiger Teil der Geschichte dieses Landes. Kasan übrigens die Hauptstadt der Republik Tatarstan, die Tataren, Michael Strogoff, für alle, die sich noch erinnern können, der Kurier des Zaren. Und die Tataren sind einfach ein anderer Ausdruck für die Mongolen bzw. für die Abkömmlinge dieser Mongolenherrschaft. Dann die prächtigen herrschaftlichen Gebäude hier am Aufgang zum Kreml. Das erinnert an Moskau, reich beflaggt hier mit den russischen Staatsfarben. Sehr schön, diese historische Bausubstanz, wunderbar erhalten. In anderen Teilen der Stadt sieht es dann doch etwas nüchterner aus. Kasan mit weitläufigen großen Straßen hingelegt auf einer topfflachen Ebene. Und Sie sehen es im Moment, die Witterung nicht sehr günstig. Es regnet wenigstens nicht. Am Morgen schien die Sonne, aber man kann etwa erahnen, wie das hier aussieht in den etwas dunklen und finsteren Wintermonaten. Es kann bis zu 30, maximal 40 Grad kalt werden, wohl eher 30 als 40. Im Sommer dann typisch kontinentales Klima, wird es sehr, sehr warm. Aber jetzt geht auch schon ein ziemlich steifer Wind und ich bin vielleicht fast etwas underdressed da mit meinem Pullover. Noch etwas zur BRICS-Konferenz, die da abgeschirmt am Flughafen läuft, beziehungsweise die Journalisten, die sich dort ballen und lauschen, was da an Neuigkeiten zu erfahren ist. Ist sehr interessant jetzt, wie sich dieser Verbund entwickelt. Ich habe es gesagt, gegründet 2006 von Russland, zusammen mit China, Brasilien, Indien, China, Russland, Südafrika. Das sind die fünf ursprünglichen Gründerstaaten. Die haben sich erweitert um vier weitere, mit dabei unter anderem Iran. Das hat Spannungen verursacht, zum Beispiel bei Indien, aber auch bei den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da gibt es auch unter den nahöstlichen Mitgliedsländern nicht die allzu einfachste Situation. Es ist auch noch nicht so ganz klar, ob die BRICS nun als Fünferverbund oder als Neunerverbund schon auftreten, denn die neuen Mitglieder, eben unter anderem Iran, sind erst seit 1.1.2024 dabei. Man hat auch den Eindruck, dass zumindest in politischer Hinsicht die Interessenlage nicht bei allen gleich ist. Vielleicht die Russen im Moment natürlich daran interessiert, auch eine Gegenmacht zu den Vereinigten Staaten von Amerika aufzubauen. Die Russen, die unter den Sanktionen leiden, wenn auch nicht so, wie man sich das im Westen vorstellt. Also vielleicht möchte Putin, auch wenn er stets das Gegenteil beteuert, doch so etwas wie eine Art Anti-NATO-Formation, wenn auch ohne militärischen Ableger. Auf der anderen Seite gibt es dann eben Länder wie Südafrika, Indien oder Brasilien, die sich eben nicht so eindeutig auf eine Seite schlagen wollen. Also der Charakter dieser BRICS ist noch nicht ganz geklärt und ich habe Artikel gelesen, jetzt auch in russischen Portalen, die fragen sich, wohin das Ganze driften soll, wohin sich das Ganze entwickeln soll. Schnelles Wachstum, aber dann vielleicht auch politische Unverbindlichkeit oder aber Verdichtung und stärker auch politische Koordination. Das sind die Fragen, die sicherlich jetzt auch hinter den Kulissen diskutiert oder zumindest erfüllt werden. Die offizielle Rhetorik des BRICS-Gipfels ist sicherlich nicht konfrontativ, also da wird immer wieder betont, das ist gegen niemanden gerichtet, das ist eine Selbsthilfeorganisation zur Verbesserung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und das sind die BRICS ganz sicher, das steht auch im Zentrum, aber eben die Weltpolitik, die Geopolitik spielt da hinein. Ich habe die Spannungen angesprochen zwischen Indien, Iran, Vereinigte Arabische Emirate. Auch die Beziehungen zwischen Indien und China sind natürlich schwierig. Allerdings gab es da so etwas wie einen Durchbruch, gemeinsame Grenzkontrollen in diesen schwierigen Gebieten, wo der Verlauf nicht so ganz geklärt ist, da der verschiedenen Landesgrenzen, also vielleicht eine Annäherung. Und auf jeden Fall stehen diese BRICS, so interpretiere ich das, zumindest für die Nachfrage oder die Sehnsucht nach einer Zusammenarbeitsformel oder nach einem Modell, das außerhalb der amerikanischen und westlichen Sphäre steht. Also die BRICS sind auch ein Symptom des Unbehagens, das immer mehr Länder verspüren, angesichts der unilateralen und sehr mächtigen Präsenz der USA, des Westens insgesamt. Das wird einem hier auch hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand zu verstehen gegeben. Es geht einfach den Leuten auf den Wecker, wie die Westler da immer noch glauben, in Kolonialherrenallüre der Welt den Tarif durchgeben zu können. Auch dagegen manifestiert sich dieser BRICS-Verbund. Und als Schweizer fragt man sich natürlich, wie soll sich die Schweiz dazu verhalten? Ist das eine wirtschaftliche Kooperationsgemeinschaft oder aber eben etwas stärker Politisches? Als Verfechter unserer Neutralität und Unabhängigkeit plädiere ich natürlich für freundliche Distanz, zusammenarbeiten mit allen, aber bei Beitritten und auch informellen Bündnissen, so locker sie auch sein mögen, muss man als Schweizer vorsichtig sein. Obwohl die BRICS eben eine Mitgliedschaft bringt, da keine besonderen Rechten und Pflichten mit sich. Das ist alles noch in einer sehr werdenden und sich selbst findenden Phase. Aber als Schweizer, das ist zumindest eine der Lehren, der Erkenntnisse, die ich hier aus der ganzen Geschichte ziehe, als Schweizer beobachten wir, die Welt verändert sich, die herkömmlichen Blöcke sind nicht mehr so dominant. Es ist auch nicht möglich, dass eine Macht den anderen die Richtung vorgibt. Weder die Russen können sich in der Ukraine nach Belieben durchsetzen, noch haben sich die Amerikaner und ihre Verbündeten gegenüber den Russen in der Art, wie sie sich das vorgestellt haben, manifestieren können. Und so bleibt doch die Hoffnung, dass diese Pattsituation, die ja etwas Fürchterliches hat, vor allem solange dieser Krieg in der Ukraine tobt, dass diese Pattsituation vielleicht dahingehend sich auflöst, dass eben doch der objektive Zwang zu einer besseren Zusammenarbeit sich daraus ergibt. Wir werden sehen, wir werden das beobachten. Morgen Donnerstag dann die große Abschlusskonferenz, die Pressekonferenz von Wladimir Putin. Darüber werden die Medien natürlich berichten. Was man daraus entnehmen kann, das wird man sehen. Es wird nicht erwartet, dass es große Durchbrüche und Neuerungen gibt bei diesen BRICS. Ich glaube, Putin nutzt das Ganze auch für einen symbolischen Triumph, um der Welt zu zeigen, dass er nicht isoliert ist, dass er da nicht alleine steht, dass es andere Länder gibt, die sich auch gerne hier zeigen und mit ihm ablichten lassen. Das ist auch wichtig in dieser Situation, sicherlich auch gegenüber der eigenen Bevölkerung. Seht her, wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Wir haben viele andere Freunde. Und das ist ja eine Stimmung, die ich auch beobachten konnte bei meinen letzten Moskau-Besuchen. Ein etwas trotziges Verhalten, ein Russia Today-Mitarbeiter hat mir da entsprechend Auskünfte erteilt. Wirkte auch ein bisschen enttäuscht, nachvollziehbar, hat gesagt, ja, der Westen stößt uns weg, aber ja, wir müssen uns dann halt anderweitig organisieren und orientieren. Trotz allem glaube ich, dass eben auch die russische Seele etwas darunter leidet, dass sich da die Welten entfernen. Und man ist sich da schon einig, das entnehme ich allen Gesprächen, die ich hier führe, dass man diesen Krieg jetzt hinter sich bringen muss. Irgendwie muss da eine Lösung gefunden werden und die kann nicht darauf hinauslaufen, wenn ich da abstelle auf gewisse Meinungsmacher, besonders übermotiviert Rat im Westen, die kann nicht darauf hinauslaufen, sich zum Ziel zu setzen, da einen Regimewechsel in Moskau herbeiführen zu wollen. Also das sind unrealistische Pläne, die nicht zum Erfolg führen werden. Mit einem letzten Kameraschwenk verabschiede ich mich da mal fürs Erste aus der luftigen Innenstadt, aus der historischen Altstadt von Kasan, mit diesem Blick auf den weißen Kreml, dieses Monument der Geschichte, das da aufragt und schon viele Stürme erlebt hat, und noch immer ist da der Sowjetstern zu erkennen. Also Russland hat die eigene Geschichte gewissermaßen verdaut, sich einverleibt. Da sind die Spuren zu sehen, wie bei den Sedimentablagerungen in den Bergen oder in den Gesteinsschichten der Geologie. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie dran. Wir melden uns zurück.